SRF 2 Kultur. Weltweit.
Wann kommt das neue iPhone? Was kann das nächste Android-Handy oder der neue Rechner? An der digitalen Welt interessiert uns in der Regel nur das, was neu ist. Mit der Geschichtsschreibung des digitalen Zeitalters beschäftigt sich derzeit ein Festival in Berlin, die Transmediale. Das Festival für digitale Kultur und Medien fragt nach den Ideen hinter digitalen Technologien und zeigt deren Vergänglichkeit. Wie das Festival dies umsetzt und vor allem, was es an der Transmedialen zu sehen gibt, das habe ich den Journalisten Tobi Müller gefragt.
Zum Beispiel, wie eine Rohrpost aussieht, für diejenigen, die das nicht mehr wissen, wie man früher Nachrichten verschickt hat in großen Bürohäusern, wahrscheinlich auch in Radioredaktionen. Und es erinnert an Dinge, die wir aus dem Alltag kennen, die quasi in eine Reihe digitaler Innovationen gestellt werden und darin in neuem Licht erscheinen. Nur zum Beispiel die Geschichte des Formulars, die auf die 1820er Jahre zurückgeht, von Charles Babbage. Das Formular, was ein wichtiger Bestandteil ist, von HTML zum Beispiel, einen der wichtigsten Internetstandards. Und das wird zum Beispiel in so fast ironischen Schulfunkvideos nochmal aufgearbeitet. Das heißt, die Digitalisierung kriegt in den Ausstellungen der Transmediale eine Geschichte. Die Geschichtsschreibung beginnt da jetzt.
An einem Festival für Elektronik, für Medienkunst und digitale Kultur denke ich bald auch an elektronische Musik. Gibt es für die auch Platz am Festival?
Ja, gibt's, aber am Festival selbst eigentlich nur marginal. Medienkunst hat natürlich immer auch mit Musik zu tun, aber es gibt das Schwesternfestival Club Transmediale. Das war mal unter einem Dach mit der Transmediale, aber seit gut 10 Jahren, glaube ich, ist sie auch mittlerweile autonom und wird auch eigenständig kuratiert. Das sind zwei verschiedene künstlerische Leitungen. Das hat gestartet als typisch elektronisches Festival. Nur heißt das heute nichts mehr. Jeder produziert elektronische Musik, auch wenn er sie vielleicht akustisch aufnimmt. Das heißt eigentlich nichts mehr. Das steht man vor ganz neuen Herausforderungen. Man könnte fast sagen, dass das Festival in eine Richtung geht und einen Trend abbildet, den man gerade auch in der Technomusik oft gehört hat in den letzten Jahren, nämlich, dass man vermehrt mit alten analogen Gerätschaften aus den 70er oder 80er Jahren wieder arbeitet und auch akustische Klangquellen aufnimmt, wie zum Beispiel Glocken. Panthère du Prince ist da ein Beispiel, ein deutscher Technomusiker, der 2 sehr exklusive Konzerte in Berlin an diesem Festival gegeben hat.
Panthère du Prince heißt dieser deutsche Technomusiker, dahinter steht Hendrik Weber. Tobi Müller, wie müssen wir uns das vorstellen? Hat er wirklich Glocken auf die Bühne geholt?
Rund 3 Tonnen schwere Glocken, was wir da gehört haben in dem Ausschnitt, ist ein Carillon. Das ist wie eine Art riesenhafte Orgel mit tatsächlich sehr großen und sehr schweren Glocken drin. Er hat das in Oslo mal gehört, am berühmten Rathaus, und der Spieler dieses Carillons in Oslo ist mit ihm da auf der Bühne und noch 5 anderen Kollegen eines Perkussionsensembles aus Oslo, das sich Bell Laboratory nennt, eine Anspielung auf die alten Bell Laboratories in Amerika, der Telefonfirma natürlich, aber auch Bell eben wie Glocken. Und das ist eine sehr interessante Mischung aus diesen Glocken, die sehr verwirrende Frequenzen aussenden, muss man schon gucken, dass da nicht unfreiwillig auch Dissonanzen entstehen und diesen Technomusiker in der Mitte, so eine Art Techno-Band mit Glocken, so was zwischen sehr weihevollem, die treten auch so in fast historischen Kostümen auf, wie Ingenieure aus den 20er oder 30er Jahren und eben doch auch einer gewissen Techno-Ästhetik, eine sehr reizvolle Kombination, die im besten Sinne des Wortes gewichtig ist.
Eine historisierende Sicht auf die Sachen, also auch hier in der Musik, kann man das sagen, Tobi Müller?
Ja, aber ich glaube, ohne Nostalgie, was ja ein verbreitetes oder ein viel diskutiertes Thema war in der Popkritik der letzten Jahre. Das ist, glaube ich, kein nostalgischer Rückgriff, sondern eher eine Vergewisserung darüber, dass man auch in der elektronischen Kultur eben keine Stunde Null hat und sich nicht von neu auf erfunden hat, sondern in einer gewissen Tradition steht. Das finde ich eigentlich sehr entspannt und hat mit Nostalgie, also dass man sich was Vergangenes zurückwünscht, eigentlich so nichts zu tun. Aber historisieren, ja, auf jeden Fall.
Die Transmediale und ihr Schwesternfestival, die Club Transmediale, können Sie in Berlin noch bis Ende Woche erleben. Frühling der Barbaren, so lautet der Titel eines schmalen Buches, das sehr positiv besprochen worden ist und das erst wenige Tage nach seinem Erscheinen. Frühling der Barbaren ist der Erstling von Jonas Lüscher, der 36-Jährige ist in der Schweiz aufgewachsen und in der Literaturszene bis jetzt nicht so bekannt. Jonas Lüscher war ursprünglich Primarlehrer und hat aber auch in der Filmszene gejobbt. Zurzeit lebt er in San Francisco und arbeitet an seiner Dissertation in Philosophie. Hans-Ulrich Probst, Sie haben Jonas Lüschers Novelle gelesen. Wovon erzählt sein Frühling der Barbaren?
Sie erzählt von einer Art Weltuntergang. In einer nicht allzu fernen Zukunft, kann man denken, geht England bankrott. Und dieses Ereignis verbindet der Erzähler mit einer Luxushochzeit in einem tunesischen Resort. Dort treffen sich solche junge Bankers und Finanzleute, die sich gar nicht vorstellen könnten, dass es je zu einem solchen Absturz kommt. Und geschildert wird das Ganze von einem Schweizer Fabrikerben, einem, der nur beobachtet, der eigentlich nichts tut, ein Nichthandelnder und nur als Erbe eben tätig ist. Das ist ein Bild vielleicht auch für die Schweiz. Wir handeln nicht, wir gehören nicht dazu. Und da ist natürlich viel Klischee dabei in der Beschreibung dieser Schönen und Reichen. Aber es kommt dann doch an einen Punkt, wo man merkt eben, wie dünn der Lack der Zivilisation, der Kultur ist und wie schnell dann, wenn eben das Handy nicht mehr geht, wenn die Entlassung gekommen ist und auf einen Schlag auch die Ressortbesitzer all diese feisten, faulen, versoffenen und verkaterten englischen Juppies dann eben rausschmeißen. Und dann kommt es zu brutaler Gewalt und am Schluss steht alles in Flammen. Also es ist dann wirklich ein Inferno, eine Art Apokalypse. Und das wird alles erzählt in einer ganz ruhigen Atmosphäre zwischen zwei Männern. Einer fragt, der andere eben, der das alles beobachtet hat, dieser Schweizer, gibt Auskunft und wir sind in einer psychiatrischen Anstalt irgendwann etwas später.
Wie ist denn das Buch geschrieben? Was ist das für eine Handschrift?
Eine wirklich, ist für mich eine interessante Erstlingshandschrift, der probiert vieles aus. Es ist also eine Talentprobe. Dieser Schweizer redet bewusst altmodisch, betulich etwas. Der andere Befrager hat einen sehr nüchternen Ton und dann gibt es aber noch dann doch den klassischen autorialen Erzähler. Also Lüscher hat es dann doch nicht ganz geschafft, alles reinzubringen, nur in den Dialog, was vielleicht reizvoll gewesen wäre, sondern es gibt den klassischen Alleswisser, der uns eben dann wieder aufklärt, wie es in diesen Zelten drunter und drüber geht, nachdem die Welt scheinbar zusammengebrochen ist.
Das klingt ein bisschen nach einer kleinen Kritik. Haben Sie das Buch sonst gerne gelesen, Hans-Ulrich Probst?
Es ist sehr süffig geschrieben. Ich habe gesagt, es ist wirklich eine Talentprobe. Es ist gut gemacht. Er sichert sich auch ab gegen den Vorwurf des Klischees, damit, dass er eben sagt, die Leute hätten sich verhalten wie im Klischee. Das ist natürlich ein etwas billiger Trick, aber er funktioniert. Aber er hat eine Sprache und er hat vor allem ein Thema, weil man könnte ja sagen, dieses Buch ist sozusagen die Exemplifizierung seines wissenschaftlichen Interesses. Seine These ist, wir haben viel zu viel Naturwissenschaft der Ökonomie, wir haben viel zu viel Zahlen, eine rein quantitative Betrachtungsweise. Was uns fehlt, ist die Narration, die Betrachtung durch Erzählung dessen, was geschieht. Sein Thema ist auch in der Dissertation eben, wie kann man mit Filmen, mit Büchern, wie kann man da dem auf den Spur kommen, was jetzt so abgeht. Das ist vernachlässigt worden. Die großen Erzählungen seit Homer waren immer Welterklärungen. Und da bricht er eine Lanze dafür mit diesem schmalen Büchlein. Und das ist ihm gut gelungen.
Also ein Buch, eine Werbung für eine Dissertation.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt. Ich denke schon, dass wir auch von vom Schriftsteller Lüscher noch hören werden. Also das ist schon vielversprechend bei einigen Einwänden. Ein Riesenhype muss man jetzt auch nicht drum machen.
Frühling der Barbaren von Jonas Lüscher. Über den internationalen Suchtdienst, von dem wir im Beitrag vorhin gehört haben, hat auch der Schweizer Psychotherapeut Daniel Teichmann eine Verwandte aufgespürt und er war so begeistert von der eigenen Familienforschung, dass er mittlerweile nebenberuflich auch anderen hilft, mehr über die Geschichte ihrer Ahnen herauszufinden. Christina Capriz.
Schon als Jugendlicher interessierte sich Daniel Teichmann für seine Wurzeln. aufgewachsen als Sohn einer jüdisch-ungarischen Familie in der Schweiz, hatte er hierzulande keine Verwandten. Die Familienmitglieder waren während des Holocaust teils ermordet, teils in die ganze Welt verstreut worden. Auf der Suche nach Verwandten durchforstete Daniel Teichmann darum die Listen von Konzentrationslagerhäftlingen.
Da habe ich in so einer Liste einen Namen gefunden und eine dazugehörige Ortschaft, die zu eben Namen und Ortschaften der Familie meiner Mutter gepasst hat. Das war eine Frau Porries Aranca, die eben in mittlerweile Rumänien aufgewachsen ist. Jahrgang 1908, also ich wusste in den Ende 80er Jahren, die war dann um die 80 Jahre alt. Und die Liste war von 1946. Ich hatte keine Ahnung, erstens, ob sie wirklich verwandt ist und lebt sie noch, wo lebt sie und so weiter.
Dank des Internationalen Suchdienstes des Roten Kreuzes fand Daniel Teichmann diese Großcousine seiner Mutter, die mittlerweile über 80 war und in Tel Aviv lebte. Das war vor über 20 Jahren und das Erfolgserlebnis führte ihn dazu, anderen Menschen zu helfen, ihre Verwandten zu finden. Darunter war auch eine 60-jährige Frau, für die ihre Familie bis vor kurzem nur aus ihr und ihrer Mutter bestanden hatte.
Aufgrund der Recherchen hat sie jetzt 200, 300 Verwandte in der ganzen Welt. Und da wurde dann ein Familientreffen organisiert vor knapp 2 Jahren. Und das war sehr schön, sehr berührend.
Berührend sind solche Zusammenführungen für den Familienforscher Daniel Teichmann, aber mehr als das. Die Beschäftigung mit den Vorfahren ist für ihn auch historisch wertvoll, weil sie die große Geschichte im Konkreten erfahrbar macht.
Also es ist natürlich viel spannender, die Geschichte, die dann eben aber auch die weitere übergeordnete Geschichte einer ganzen Gesellschaft oder einer ganzen Nation ist, bei der eigenen Familie verfolgen zu können.
So enthusiastisch Daniel Teichmann auch klingt, er hat auch schwierige Erfahrungen gemacht mit Familienzusammenführungen. Besonders in Erinnerung ist ihm ein Treffen von Verwandten, die schon seit Jahrzehnten die Spur zueinander verloren hatten. Bei dem Treffen sei eine ungute Dynamik entstanden, erzählt der Psychotherapeut. Denn der Holocaust hatte die beiden Familienzweige auseinandergeführt und der Konflikt von damals kam nun unter den Nachkommen wieder auf.
Ich bin so im Moment tatsächlich daran, dass mit beiden Seiten ein wenig aufzuarbeiten oder versuchen, dem nachzugehen und zu verstehen, was da passiert ist.
Ein Prozess mit offenem Ausgang. Und so rät Daniel Teichmann Menschen, die ihre Verwandten suchen, auch zur Vorsicht.
Ich glaube, man muss sich das je nachdem wirklich gut überlegen und sich darüber im Klaren sein, dass es nicht nur selbstverständlicherweise einfach gut, schön und positiv rauskommen kann.
Und dennoch, grundsätzlich abraten würde Psychiater Teichmann niemandem davon, der eigenen Geschichte nachzugehen. Denn selbst wenn die Recherchen Schwieriges zutage fördern, erkenntnisreich sind sie allemal.
Ein preisgekröntes Theaterstück aus Holland kommt jetzt ans Zürcher Theater Winkelwiese. In ihrem Stück Gift, eine Ehegeschichte, erzählt die Autorin Lot Weckemanns von einem Paar, das sich nach dem Verlust des gemeinsamen Sohnes trennt. Erst 10 Jahre später begegnen sich die zwei wieder. Karl Linder hat den Text gelesen und ist begeistert. Ich habe sie gefragt, was sie trotz der traurigen Geschichte so fasziniert hat.
Es sind verschiedene Gründe, vielleicht zunächst, weil es diese so wirklich tief traurige Geschichte schafft, eine Leichtigkeit zu erzeugen, der man so in dieser Art selten begegnet und trotzdem geht sie nicht oberflächlich mit dem Thema um, einem Thema, das uns alle betrifft, nämlich der Verlust geliebter Menschen.
In Gift geht es sogar um einen zweifachen Verlust. Ein Paar verliert zuerst das gemeinsame Kind und dann über der Trauer verliert es sich selbst. Das klingt fast schon unerträglich tragisch.
Ja, das ist es auch. Aber Lot Weckemanns gelingt es, mit einer ganz schlichten Sprache in diese Tragödie hineinzublicken. Und die Autorin tut das einerseits mit einer gewissen Distanz zu ihren Figuren. Das ist ein namenloser Mann und eine namenlose Frau. Und andererseits geht sie ganz nah heran an die Emotionen und das Verblüffende ist eigentlich, dass das ohne Pathos funktioniert.
Können Sie uns da ein Beispiel geben?
Ja, man muss sich das einmal vorstellen. Also die beiden, die sind sich fast 10 Jahre lang nicht begegnet Und nun treffen sie in einer anonymen Halle eines Friedhofgebäudes aufeinander, weil das Grab ihres Sohnes umgebettet werden muss. Und sie reden zunächst einmal nur über Belanglosigkeiten, zum Beispiel darüber, wie sie den Kaffee trinken wollen, den man da aus dem Automaten lassen kann. Und eigentlich erst, als sich herausstellt, dass der Mann inzwischen eine neue Beziehung eingegangen ist und bald Vater wird, wechselt der Ton. Und auf einmal wird beispielsweise die Frau laut und böse und zynisch. Und wir lernen nun das Paar kennen, wie es auch 10 Jahre nach der Trennung immer noch funktioniert, mit allen Konflikten und Differenzen. Und dieses indirekte Kommunizieren in Beziehungen, das ist ja eigentlich etwas sehr Allgemeines oder Vertrautes. Und diese Situation ist zwar erdenbodentraurig und man wünscht sich, dass die beiden einfach nichts anderes machen würden, als sich in den Arm zu nehmen. Und trotzdem ist immer klar, das geht nicht und es würde auch nichts an der Tatsache ändern, dass sie sich verloren haben.
Haben sie sich unwiderruflich verloren oder finden sie doch noch zusammen am Schluss?
Also nicht im Sinne eines Happy Ends, wobei sie nähern sich natürlich immer wieder mal aneinander an und in gewisser Weise durchlaufen sie nochmals die Stationen ihrer Ehe mit allen Gefühlszuständen von großer Innigkeit und Einsamkeit und Verlassenheit. Aber was eigentlich das Berührende ist, dass die beiden sich gegenseitig an das erinnern, was sie zusammen erlebt haben. So erzählt er ihr etwa, dass sie gesungen habe, als ihr gemeinsames Kind gestorben ist. Und das hat sie längst vergessen oder verdrängt. Und durch dieses Mitteilen, einander Mitteilen von Erinnerungen, entsteht eine Nähe oder etwas fast Unverwechselbares. Das ist wie ein Trost in diesem Elend. Auch wenn die beiden für sich unterschiedliche Wege wählen, mit diesem Verlust umzugehen, also der Mann wählt die Akzeptanz, die Frau verharrt irgendwie in der Trauer und beansprucht darin auch so eine Art Hoheitsanspruch, wird doch etwas sichtbar, was so etwas wie eine universelle Gültigkeit in Beziehungen hat.
Darum heißt das Stück vielleicht auch im Untertitel eine Ehegeschichte. Lot Wekemanns Gift wird heute Abend in Zürich aufgeführt, in der Regie von Stefan Roppel. Karl Linder, Sie sind begeistert vom Stück. Kann man von der Inszenierung denn überhaupt noch eine Steigerung erwarten?
Ja, es ist eine große Herausforderung. Regisseur Stefan Roppel, der ja auch die Winkelwiese leitet, ist bekannt für einen knappen, eher spröden Inszenierungsstil. Das ist in diesem Fall vielleicht auch wirklich gut angebracht, aber man darf wirklich gespannt sein, wie er nun mit dieser gefühlsmäßig doch sehr anspruchsvollen Vorlage umgeht und in welche Bilder er Lot Wekemanns Stück auf der Bühne übersetzen wird.
Gestern hatte Julie's Room eine Projektion, Premiere. Dahinter steht das Label Mikeska Plus Blendwerk mit dem Regisseur Bernhard Mikeska. Ich habe mit ihm über seine neueste Produktion gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie war die Premiere gestern Abend?
Das war natürlich aufregend, weil wir zum ersten Mal mit einer Videoinstallation gearbeitet haben und die Technik bis zum Schluss relativ komplex zu bedienen war und wir nicht wussten, ob es funktioniert. Und man merkt dann doch auch, dass es mit Schauspielern sehr angenehm ist, weil die im Zweifel natürlich was retten können auf der Bühne und die Technik kann das einfach nicht. Aber es ist alles gut gegangen.
Alles gut gegangen, schön. In Julie's Room geht es um eine junge Frau, die in einer unangenehmen Situation steckt. Eine intime Milieustudie machen Sie da. Inszenieren Sie einen Krimi?
Auf eine gewisse Weise schon. Es ist im zweiten Teil entwickelt sich tatsächlich in Richtung eines Psychothrillers, der einen, glaube ich, auch durchaus mitnimmt.
Was sind denn die Figuren im Stück?
Die Figuren sind zuallererst Julie, die im Zentrum steht, eine junge Frau, die gerne Sängerin werden möchte, die ein Vorbild hat, Marie, und die sich immer mehr in ihr Leben hineindrängt, ihre Wohnung übernimmt, ihren Freund quasi übernimmt und diese Marie eigentlich aus ihrem Leben rausdrängt.
Marie, Julie, das sind also so zwei Figuren, die fast schon Doppelgängerin sein können. Spielen Sie ein Spiel mit den Identitäten?
Ja, vielleicht auch ein Spiel damit, wer man gerne sein möchte oder mit der Angst, nur eine Kopie zu sein. Durchaus, ja, es geht schon um die Frage, wer bin ich?
Und das Geschehen zeigen Sie kunstvoll geschnitten in mehreren Projektionen, die eben funktioniert haben jetzt bei der Premiere. Und dann, nach einem Spaziergang des Publikums zum Theater, zeigen Sie das auf der Bühne. Was ist der Gewinn dieser zwei verschiedenen Darstellungsarten?
Erstmal kommen einem die Figuren in dieser Videoinstallation, glaube ich, auch durchaus sehr nahe, weil es sind Großaufnahmen. Man steigt da sozusagen auch persönlich sehr ein, weil man sich in dem Raum bewegen muss, weil man sozusagen gucken muss, wie bewegen sich die Figuren in der Wohnung. Und im zweiten Teil betritt man selbst das Set, in dem diese Geschichte stattfand, die man zuerst in der Videoinstallation gesehen hat. Man ist plötzlich wie mit in dem Geschehen drin, was man vorher aber aus einer dann doch auch Distanz angeschaut hat. Und das kommt einem dann, glaube ich, nochmal sehr viel näher im zweiten Teil. Und das ist eine andere Art von Perspektive, wo man selbst versuchen muss, auch seine Position in der Geschichte zu finden.
Was meinen Sie, passiert bei diesem kleinen Spaziergang mit dem Publikum?
Ich war gestern nicht dabei. Ich fand das aber auch sehr aufregend, das Publikum in einer Gruppe, es sind ja nur 10 Leute pro Vorstellung, durch die Stadt zu schicken. Und ich denke mal, die werden sich sicher auch darüber unterhalten haben, wie sie diesen ersten Teil wahrgenommen haben und was sie jetzt erwartet.
Ihre Stücke, Sie sagen, sind nur für eine kleine Publikumszahl zugelassen. Da sind die Plätze natürlich schnell ausverkauft. Flirten Sie denn eigentlich mit dieser Exklusivität?
Ich finde es eigentlich immer sehr schade, dass da so wenig Leute reingehen, weil ich es gerne natürlich vielen Leuten zeigen möchte. Gleichzeitig lässt sich dadurch eine Intensität herstellen, die im normalen Theater so nicht erreichbar ist. Es ist eigentlich oft wirklich wie, wenn man mittendrin in einem Film ist und die Figuren einem eben sehr nahe kommen und man selbst tatsächlich, ohne dass man mitmachen müsste, etwas sagen müsste, auf Tuchfühlung mit den Figuren ist. Und insofern hat das durchaus auch was mit einem Flirt zu tun mit dem Publikum.
Die wahren Stars in der Schweiz sind die Bienen. Der Publikumspreis der Solothurner Filmtage geht heute Abend an den Dokumentarfilm More Than Honey von Markus Imhof. Und den Prix de Soleur bekommt Manu Khalil für sein Werk Der Imker. Der Film erzählt davon, wie ein kurdischer Flüchtling in der Schweiz trotz mangelnder Deutschkenntnisse Freunde findet über seine Leidenschaft für die Bienenzucht. Was die Jury daran überzeugte ist, so heißt es in der Pressemitteilung, der unerschütterlicher Glaube in den Menschen. Der Prix de Soleur ist mit 60.000 Franken dotiert und bestimmt für einen herausragenden Kinofilm, der durch einen ausgeprägten Humanismus überzeugt. Die Solothurner Filmtage, die heute Abend zu Ende gehen, verzeichneten einen neuen Besucherrekord von rund 60.000 Eintritten. Das sind 5% mehr als im Vorjahr. Der Time Verlag in den USA entlässt fast 500 Mitarbeiter. Derzeit beschäftigt der Verlag, der Zeitschriften wie Time, People und Sports Illustrated herausgibt, etwa 8000 Leute. Als Begründung für die Entlassungen gibt die Unternehmensleitung die umfassenden Veränderungen in der Medienbranche an. Der Time Verlag hat letztes Jahr sinkende Umsätze und weniger Abonnenten und Anzeigekunden vermeldet. Das Umfeld für Printmedien in den USA bleibt schwierig. Das Newsweek Journal, der große Konkurrent des Time Magazins, erscheint seit diesem Jahr aus Kostengründen nur noch online.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.